heute da bist. Gott freut sich, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass ich was mit euch teilen darf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ja, wir haben hier ein wunderschönes Geschenk, was das uns wohl sagen will. Vielleicht denkst du jetzt, ich hätte auch gern so ein schönes Geschenk für meine Mutter, ich habe es vergessen. Ich kann dich beruhigen. Es gibt 364 Tage noch, an denen Mütter sich auch sehr über Geschenke freuen. Ja, aber was will dieses Geschenk uns heute sagen? Es will dir sagen, Gott hat ein Geschenk für dich heute. Es gibt etwas, was Gott dir heute schenken möchte. Wir haben das vorhin schon gehört von der Lisa, dass Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat. Ich weiß nicht, ist das zu nah ran oder das knackst ein bisschen? Passt. Ja, und ein Geschenk, das Gott dir heute ganz besonders geben möchte, das ist seine Gnade. Und vielleicht denkst du dir, ich weiß nicht, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, ich weiß nicht, ob Gott wirklich mich beschenken möchte. Da ist so viel schief gelaufen, aber Gott sagt doch, gerade für dich ist heute dieses Geschenk meiner Gnade. Oder vielleicht sagst du, ich verstehe das alles nicht so ganz mit Gott und ich habe so viele Fragen, ich habe so viele Zweifel, ich weiß es nicht, wie mache ich das? Sagt Gott, lass all deine Zweifel zurück, dieses Geschenk meiner Gnade ist heute für dich. Oder vielleicht sagst du, ich habe die Gnade Gottes schon angenommen, ich lebe voll in dem, was Gott mir geschenkt hat, ich lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Da möchte ich dir sagen, auch für dich ist dieses Geschenk der Gnade, denn dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, das ist auch ein Gnadengeschenk Gottes und Gott hat immer noch mehr Gnade für dich. Ja, und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe einfach gemerkt, in meinem Leben, ich brauche die Gnade Gottes. Ich habe die Gnade Gottes schon vor vielen Jahren angenommen, die Gnade der Errettung. Aber ich habe gemerkt, ich brauche jeden Tag aus der Gnade Gottes zu leben. Ich kann nicht aus mir selber heraus leben. Und auch um mit meinen Mitmenschen gnädig zu sein, brauche ich die Gnade Gottes. Und dann habe ich ganz viel in der Bibel gelesen, was steht da? Und ich war erstaunt, wie extrem viel in der Bibel über die Gnade Gottes steht, auch im Neuen Testament, in den Briefen. Und zum Beispiel schreibt der Petrus, hat zwei Briefe geschrieben, wo er auch viel über die Gnade Gottes spricht, weil er sie auch selber erlebt hat. Und er sagt am Anfang seines ersten Briefes, ich wünsche euch, dass euch die Gnade Gottes immer mehr erfüllt. Also die Gnade Gottes ist nicht nur da, dass wir Errettung von Gott bekommen, sondern es gibt die Möglichkeit, immer mehr erfüllt zu werden mit der Gnade Gottes. Und am Ende seines zweiten Briefes ermutigt er seine Freunde, wachst in der Gnade, lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Und ich habe mir gedacht, ja, das brauche ich, das ist mein Wunsch, dass die Gnade Gottes immer mehr mein Leben bestimmt. Und deshalb, das, was ich heute mit euch teile, das sage ich auch mir selber, weil ich selber brauche. Und ja, ich habe jetzt ein paar Bibelstellen rausgesucht. Ich kann euch nur so einen kleinen Ausschnitt über die Gnade Gottes sagen, von dem, was eigentlich zu sagen gibt. Und ich möchte euch jetzt schon ermutigen, nehmt dieses Thema mit nach Hause, forscht ihr selber im Wort Gottes, lest, was da alles steht über die Gnade Gottes und lasst euch damit erfüllen. Und jetzt lesen wir mal aus Epheser 2, Vers 4 bis 10. Ein paar Verse, nicht alles. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot in unserem Geist. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Und dann in Vers 8 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Gnade gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Ja, wir haben hier gelesen, Gottes Gnade rettet uns. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum brauche ich Rettung? Eigentlich so geht es mir ganz gut. Klar, es gibt ein paar Problemchen und mal hier und da Schwierigkeiten, aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich jetzt nicht wirklich verloren. Brauche ich wirklich Rettung? Warum brauche ich Gnade? Was ist Gnade? Ja, das Wort Gottes sagt uns in Römer 3, Vers 23, alle Menschen sind Sünder und haben nichts vorzuweisen, was Gott gefallen könnte. Was ist Sünde? Sünde ist einfach das Getrenntsein von Gott. Sünde ist auch alles, was wir tun und reden und denken, was nicht im Willen Gottes ist. Und vielleicht sagst du, ja, so schlecht bin ich gar nicht, ich bin eigentlich so ein ganz guter Mensch. Dann frag dich einfach mal, habe ich mich wirklich noch nie über jemand anders geärgert? Habe ich noch nie gelogen? Ich glaube, da müssen wir alle passen. Und selbst wenn wir nur Gutes tun, in einer anderen Stelle in der Bibel steht, all unsere guten Taten sind vor Gott wie ein schmutziges Kleid. Weil Gott einfach so heilig und gerecht ist und so rein und vollkommen, dass wir selbst mit unseren besten guten Taten, die wir aus uns selber heraus tun, niemals an diese Heiligkeit Gottes hereinkommen. Und deswegen ist einfach eine große Diskrepanz zwischen Gott und seiner Heiligkeit und uns und unserer Sünde und diesem Getrenntsein von Gott. Aber Gott möchte nicht, dass du getrennt von ihm lebst, sondern er möchte gerne, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst und er dich beschenken kann mit Frieden und mit Freude. Und deshalb schickte Gott seinen Sohn Jesus zu uns auf die Erde. Jesus kam vom Himmel auf die Erde, er lebte ein perfektes Leben im Willen Gottes, starb am Kreuz und bezahlte dadurch für deine und meine Sünde und Schuld. Und jetzt kann jeder, der dieses Geschenk Gottes der Vergebung und Erlösung annimmt, wieder in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Ja, und du kannst dich fragen, habe ich diese Gnade Gottes, die Gnade der Errettung, dass ich wieder hineinkommen kann in die Gemeinschaft mit Gott, habe ich dieses Geschenk Gottes schon für mich persönlich angenommen? Wenn nicht, ist heute dein Tag. Und du darfst heute dieses Geschenk Gottes annehmen. Gott bietet dir heute das Geschenk seiner rettenden Gnade an. Und mit diesem Geschenk hast du eine herrliche Zukunft hier auf dieser Erde in Gemeinschaft mit Gott und bis in alle Ewigkeit darfst du in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Ja, und wir werden uns auch nachher Zeit nehmen und Gelegenheit geben, dass du dieses Geschenk Gottes annehmen kannst. Ja, und vielleicht sagst du, ja, ich habe dieses Geschenk der Errettung eigentlich schon angenommen. Dann danke Gott dafür. Aber Gottes Gnade bringt uns noch so viel mehr. Ich meine schon allein dieses Geschenk der Errettung des ewigen Lebens ist ein riesenstarkes, großes Geschenk, was Gott uns anbietet. Und vielleicht denkst du auch, oh, und wo ist der Haken an der Sache? Ich kann dich beruhigen, es gibt an dieser Sache keinen Haken. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk, das Gott dir gibt, ohne dass er eine Gegenleistung erwartet. Du musst es nur annehmen. Ja, aber Gott hat noch mehr Geschenke. Gottes Gnade bringt uns auch den Segen Gottes in seiner ganzen Fülle. Und die Gnade Gottes, sie verändert uns auch. Sie nimmt uns so, wie wir sind, aber sie lässt uns nicht so, wie wir sind. Es ist die Gnade Gottes, die uns befähigt, den Willen Gottes zu tun. Der Paulus ist jemand, der auch Gottes rettende und verändernde Gnade erlebt hat, so dass er nach einiger Zeit seines Lebens mit Gott sagen konnte, alles, was ich jetzt bin, das bin ich allein durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Alles, was ich erreicht habe, und der Paulus hat sehr viel erreicht in seinem Leben an Gutem, alles, was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat es alles in seiner Gnade bewirkt, in mir und durch mich. Also der Paulus hat erlebt, Gottes Gnade verändert mich, Gottes Gnade befähigt mich, nach Gottes Willen zu leben. Und dieses Geschenk der Gnade Gottes, das reicht Gott dir heute auch da und sagt, du darfst dieses Gnadengeschenk annehmen. Ich will dich verändern. Meine Gnade befähigt dich, nach meinem Willen zu leben. Ja, und ich brauche Gottes Gnade jeden Tag. Und jeder von euch darf dieses Geschenk der Gnade Gottes für jeden Tag neu annehmen. Es ist Gnade, dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns und durch uns lebt. Und wenn wir dieses Geschenk der Gnade Gottes, der Errettung angenommen haben, so sagt uns Gottes Wort, dann sind wir Gottes Kinder. Und als seine Kinder haben wir freien Zugang zu allen Segnungen der Himmelswelt. So wie wir das vorhin auch gesungen haben, mutig komme ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn, durch Jesus. Gott freut sich, wenn wir alle Segnungen, die er für uns hat, wenn wir sie annehmen und wenn wir darin leben. Und so wie Kinder auch, ja, meine Kinder, die kommen zu Hause, die fragen nicht wegen jedem Apfel und wegen jeder Brotscheibe, ob sie das nehmen dürfen, sondern sie gehen einfach in die Küche und nehmen das. Und ich freue mich drüber, dass sie sich so zu Hause fühlen und was nehmen, aber ich freue mich auch, wenn sie mir mal Danke sagen. Und genauso ist es mit Gott auch. Wir dürfen in Anspruch nehmen, was Gott uns gibt. Aber Gott freut sich, wenn wir ihm danken dafür und wenn wir das im Blick behalten, dass all diese Geschenke, die er für uns hat, all die Segnungen, sie sind Gnadengeschenke. Er schenkt sie uns aus Gnade. Nichts ist unser Verdienst. Nichts ist die Folge unserer Erkenntnis oder wie weit wir schon sind in unserem Glaubensleben, sondern so wie der Paulus es gesagt hat, alles ist die Gnade Gottes in meinem Leben. Ja, die Gnade Gottes ist umsonst. Du darfst kommen und sie nehmen, jeden Tag, egal welchen Herausforderungen du gegenüberstehst, egal was auf dich zukommt. Die Gnade Gottes ist immer da für dich, sie ist immer verfügbar, dass du Situationen meistern kannst, dass du als Sieger hervorgehen kannst durch Schwierigkeiten. Die Gnade Gottes ist umsonst. Aber sie ist nicht kostenlos und sie ist nicht billig, sondern sie hat etwas gekostet. Aber Jesus hat diesen Preis bezahlt, dass wir Zugang haben können zu der Gnade Gottes und damit zu allen Segnungen des Himmels. Es hat Jesus alles gekostet, um uns diese Gnade freizusetzen. Und das können wir lesen in Philipper 2, ab Vers 6. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus war im Himmel, in der Herrlichkeit Gottes. Dort gab es keine Schmerzen, kein Leid, keine Unbequemlichkeit, also es irgendwas unbequem war, irgendwas gestört hat. Es war nur vollkommene Freude, Frieden, Herrlichkeit. Und Jesus hat freiwillig entschieden, ja, ich gehe diesen Weg, ich werde klein, ich komme ganz nach unten, von ganz oben, aus der herrlichsten Herrlichkeit, die man sich gar nicht mal vorstellen kann, ich komme runter auf die Erde. Er war bereit, ein Mensch zu werden, ein kleines, hilfloses Baby. Er hat sich den Menschen quasi ausgeliefert, hat sich hilflos gemacht, obwohl er es nicht hätte machen müssen. Er hat es freiwillig getan. Für dich und für mich. Und er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Ja, sogar den Tod am Kreuz. Er starb wie ein Verbrecher, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der über jeden anderen Namen steht. Jesus hat diese wunderbare Herrlichkeit beim Vater verlassen, damit für dich und für mich der Zugang zu Gottes Gnade frei ist, für jeden Tag. Ja, und ich habe ein bisschen geschaut und überlegt, wo gibt es vielleicht eine Person, einen Menschen in der Bibel, an der wir das ein bisschen sehen können, was die Gnade Gottes bewirkt. Und ich bin auf den Petrus gestoßen und war erstaunt festzustellen, ja, wie wie oft der Petrus, der war ein Freund von Jesus in der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, war er einer seiner engsten Freunde. Und er hat so oft die Gnade Gottes erlebt. Es hat lange gedauert, bis er das so richtig und ganz verstanden hat. Es war nicht so ein Fingerschnipp, sondern er hat es auch erlebt. Und deswegen hat er das später auch so geschrieben und ermutigt, wachst in der Gnade. Er hat es auch erlebt, dass er in der Gnade wachsen durfte. Und das kann uns auch ermutigen, dass wir in der Gnade wachsen können. Und ich werde jetzt nicht viel hier vorlesen, sondern ich werde euch das ein bisschen so erzählen, das Leben von Petrus, und werde ein bisschen zügig durchgehen durch sein Leben. Also schnallt euch an, es geht schnell vorwärts. Der Petrus war ein Jünger von Jesus. Jesus hat ihn berufen und er hat ihn mehrmals gerufen, hat gesagt, Petrus, komm, folg mir nach. Und Petrus ist mit Jesus mitgegangen, aber er ist dann doch immer wieder auch nochmal zurückgegangen am Anfang in seinen Beruf. Er war sich nicht so ganz sicher. Ich habe ja Familie und für die habe ich Verantwortung, für die muss ich sorgen. Und dann kann man nochmal lesen, dass Jesus nochmal gesagt hat, komm Petrus, folg mir nach. Und dann war wieder mal ein Erlebnis, wo Petrus am See war, also er war Fischer, hat immer nachts mit so Netzen Fische gefangen und er war am Seeufer und Jesus ist gekommen und Jesus war auch mit ihm in seinem Boot und auf einmal sagt Jesus am helllichten Tag, Petrus, wirf dein Netz aus und fang Fische. Und der Petrus hat sich so gedacht, okay, Jesus, wir haben die ganze Nacht heute gefischt. Und das ist eigentlich die Zeit, wo man Fische fängt, in der Nacht. Und wir haben die ganze Nacht gefischt und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und tagsüber keine Chance, einen Fisch zu fangen. Aber gut, Jesus, wenn du das sagst, er hatte Jesus schon so ein bisschen kennengelernt, sagt, okay, Jesus, weil du sagst, mache ich so ein bisschen großzügig. Jesus, wenn du sagst, mache ich es. Er hatte zwar nicht viel Hoffnung, dass da was bei rauskommt, aber dachte sich, okay, Jesus zuliebe, mache ich das jetzt. Und er hat sein Netz ausgeworfen und er hat so viele Fische gefangen am helllichten Tag, dass er noch seine Freunde rufen musste, dass die ihm helfen mussten, die Fische ins Boot zu bekommen. Und er war überwältigt von der Gnade Gottes, der Gnade der Versorgung, dass Gott dieses Wunder für ihn getan hat, dass er so viele Fische gefangen hat. Die hat er dann alle verkauft und eine Menge Geld dafür bekommen, sodass seine Familie versorgt war. Und Gott hat ihm gezeigt, bei mir ist immer genug. Ich habe die Gnade der Versorgung für dich. Und der Petrus war da wirklich überwältigt und hat auch gesagt, Gott, Jesus, geh weg von mir, wir zwei, wir passen nicht zusammen. Aber Jesus hat gesagt, nein, Petrus, du darfst in der Gemeinschaft mit mir leben, komm mit. Und der Petrus hat alles stehen und liegen lassen, weil er hat jetzt erfahren, Gott gibt mir die Gnade der Versorgung, ich brauche mich da nicht mehr selber drum kümmern. Und er hat alles liegen und stehen gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Und er hat erlebt, wie Jesus Zeichen und Wunder tut, wie Kranke geheilt werden. Und dann hat Jesus ihn und seine anderen, die 12 Jünger, das waren die engsten Freunde, die Jesus hatte, hat er sie gesalbt und ausgerüstet mit Autorität. Sie haben die Gnade der Salbung und Aussendung in der Autorität Gottes erlebt. Und Jesus hat gesagt, geht jetzt ihr hin in all die Dörfer und Städte hier ringsum und erzählt den Menschen vom Reich Gottes und heilt die Kranken, macht die belastet sind, befreit sie, macht Befreiungsdienst. Und sie sind gegangen und haben das erlebt, dass durch sie Reich Gottes gebaut wurde, dass Kranke geheilt wurden. Und dann hat Jesus noch mal eine Gruppe, er hatte noch mehr Freunde und Jünger, noch mal eine Gruppe von 70 Leuten auch ausgesandt, dass sie Kranke heilen und das Reich Gottes verkündigen. Und dann sind diese 70 wieder zurückgekommen und man kann davon ausgehen, dass auch die 12 Jünger dabei waren, wo diese 70 zurückgekommen sind und ganz begeistert erzählt haben, was sie alles erlebt haben. Boah, Jesus, es war so cool, unser Missionseinsatz. Kranke sind geheilt worden und sogar die Dämonen sind uns untertan. Und wenn wir sagen, raus im Namen Jesu, dann sind sie ausgefahren aus dem Menschen. Ist es nicht super? Und Jesus, er hat sich ja auch gejubelt, oder? Denken wir jetzt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, freut euch nicht darüber, dass die bösen Geister euch untertan sind. Und die Jünger so, hä, wie, was? Ist doch cool, wenn Menschen frei werden. Ist doch wichtig, dass Menschen geheilt werden. Jesus, wo ist deine Freude hin? Und Jesus hat gesagt, freut euch nicht darüber, dass die bösen Geister euch untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was wollte Jesus damit sagen? Er wollte sagen, sucht eure Identität nicht in eurem Dienst, sondern sucht eure Identität soll allein darin liegen, dass ihr Gottes Kinder seid. Das ist die wichtigste Freude, dass ihr in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Und das andere darüber dürfen wir uns natürlich auch freuen. Und nachher hat Jesus auch direkt anschließend gejubelt und gesagt, Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gnade der Offenbarung. Und ja, aber er hat gesagt, es ist so wichtig, dass ihr einfach seht, eure Identität liegt in der Gotteskindschaft und nicht im Dienen, so wichtig das Dienen auch ist. Und immer wieder hat Jesus gesprochen über das Königreich Gottes und die Jünger haben immer gedacht, ja, ja, das Königreich, das wollen wir. Weil in dieser Zeit, als Jesus auf der Erde gelebt hat, hatte das Volk Israel keinen eigenen König oder Herrscher, sondern sie waren unterdrückt von den Römern und die Römer es war eine sehr gottlose Regierung und es war sehr schwierig und sie hatten die Verheißung, es wird ein Messias kommen. Die Israeliten, das israelitische Volk hatte die Verheißung, es wird ein Messias kommen, ein Befreier, der wieder König sein wird und regieren wird über euer Land in Recht und Gerechtigkeit. Und sie haben so gedacht, ja, so der David und der Salomo vor vielen, vielen Jahren, das, wenn wir so einen König wieder bekommen würden, das wäre super. Und sie haben eigentlich erwartet, dass dieser Messias, der verheißen ist, der kommen sollte, dass das ein König sein wird, der sie befreien wird von dieser ungerechten Regierung und Unterdrückung und Herrschaft der Römer. Und so fanden sie das eigentlich voll cool, dass Jesus immer wieder über dieses Königreich gesprochen hat, aber so ganz haben sie das nicht verstanden, dass Jesus eigentlich sein Königreich anders ist, ein anderes Königreich ist als dieses irdische Königreich. Und immer wieder hat Jesus darüber gesprochen, ja, so auch, liebt eure Feinde. Ich dachte, wieso? Die Feinde muss man doch vernichten und nicht lieben. Tut wohl denen, die euch hassen. Und sie haben vieles von dem, was Jesus gesagt hat, nicht so richtig verstanden. Aber eines Tages war Jesus mit seinen 12 Jüngern zusammen. Er hat gesagt, sagt mal, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und was sagt ihr, wer ich bin? Und da ist der Petrus gleich vorgeprescht und hat gesagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und Jesus hat gesagt, Petrus, du bist echt zu beglückwünschen, dass du das verstanden hast. Und der Petrus, ja, ich habe die Erkenntnis. Und er hat so ein bisschen sich umgeschaut, so die anderen Jünger, ob die das jetzt mitgekriegt haben, so, naja, ich habe die Erkenntnis. Na, Johannes, noch Mangel an Erkenntnis, oder? So, Und dann hat Jesus ihn gleich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt und gesagt, nee, Petrus, warte mal ab, du. Diese Erkenntnis, die hast du nicht aus dir selber heraus. Das ist die Gnade der Offenbarung. Das hat dir, mein Vater im Himmel hat dir diese Offenbarung, diese Erkenntnis geschenkt. Aber der Petrus war jetzt so in seinem Flow, ich habe die Erkenntnis, dass er kurze Zeit danach gemeint hat, er muss sogar Jesus jetzt ein bisschen mal hier auf die Sprünge helfen und ihm sagen, was eigentlich Sache ist, was dran ist. Und hat sich so gedacht, naja, also Jesus ist ja schon wirklich eigentlich ein sehr guter Leiter, aber hier in diesem einen Punkt, da liegt er ein bisschen schief. Ich muss mal ein seelsorgerliches Gespräch mit Jesus führen und ihm sagen, was jetzt eigentlich dran ist. Und er hat Jesus mal dann bei Gelegenheit so ein bisschen auf die Seite genommen. Vielleicht hat er auch ein bisschen so freundschaftlich seinen Arm um Jesus gelegt und hat gesagt, du Jesus, ich muss dir mal was sagen, weißt du. Immer dieses negative Reden über Leiden und Sterben und Tod, das tut dir und uns nicht gut. Wir wollen doch nicht immer über das Negative reden, am Ende passiert es dann noch, sondern wir wollen doch das Positive sehen und über das Positive reden, dass Gottes Königreich kommt. Und wie hat Jesus reagiert? Er sagt, oh ja, danke Petrus, dass du mich wieder daran erinnert hast. Jesus hat gesagt, weiche hinter mich, Satan. Und der Petrus war ganz geschockt. Jesus hat nicht den Petrus damit gemeint, aber er hat gemerkt, der Feind, der Teufel, versucht durch den Petrus, mich von meiner Berufung abzubringen. Und er hat gesagt, Petrus, ich weiß, du hast es gut gemeint, aber was du sagst, was du denkst, das ist nicht göttlich, es ist menschlich. Und der Petrus war ganz perplex. Er dachte, hey, ich habe doch Offenbarung bekommen, ich habe doch Erkenntnis. Und er hat es nicht verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Und dann kam der Einzug in Jerusalem. Jesus ritt auf einem Esel in Jerusalem rein. Gut, die Jünger hätten wahrscheinlich lieber ein Pferd für ihn gehabt, aber egal, haben sich gedacht, das kann ja dann später noch kommen, wenn er in seinem Königsschloss ist, dann kriegt Jesus auch ein Pferd. Jetzt erstmal Einzug in Jerusalem und alle haben ihn zugejubelt. Hosanna, dem König, der König kommt. Und auch die Jünger haben gejubelt. Sie dachten, jetzt endlich, jetzt passiert's. Jesus wird zum König gesandt. Und die Römer werden vernichtet. Und dann waren sie dort in Jerusalem und sie saßen zusammen, haben zusammen gegessen, das letzte Mal, dass sie zusammen gegessen haben. Und auf einmal steht Jesus auf und alle wundern sich, was fehlt noch irgendwas? Wir haben doch jetzt eigentlich schon gut gegessen. Und Jesus zieht sein Obergewand aus und er nimmt sich seine Schürze und bindet sich seine Schürze um, so wie wir das letzte Woche auch von unserer Pastorin gehört haben. Die Schürze des Dieners bindet Jesus sich um. Alles denkt sich, was soll das jetzt? Und Jesus holt eine Schüssel mit Wasser und er fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und ja, es war damals einfach so üblich in Israel, es ist heiß und staubig. Normalerweise, wenn man in ein Haus gekommen ist, stand da eine Schüssel mit Wasser und war ein Diener, der die Füße gewaschen hat oder sonst hat es die Hausherrin oder der Hausherr oder jemand von den Kindern gemacht, allen, die reinkommen, die Füße gewaschen. Und offensichtlich, einen Diener hatten sie nicht in ihrer Gruppe, jetzt einen ausgemachten Diener, und offensichtlich hat keiner der Jünger Bock gehabt, den anderen die Füße zu waschen. Jeder hat gesehen, okay, da steht die Schüssel, mit der man eigentlich Füße wäscht, aber jeder hat so gedacht, kann der andere machen, ich doch nicht. Und so hat es halt keiner gemacht. Und jetzt bindet Jesus, der doch der König ist, den sie doch jetzt als König salben wollen, der der Boss ist, der ihr Chef ist, der der Höchste ist, er bindet sich diese Schürze um. Und er wäscht den Jüngern die Füße. Und der Petrus, also der konnte es, er hat gesagt, nee, Jesus, also alles, was recht ist, aber du mir Füße waschen, das geht gar nicht. Aber ja, ich glaube, Jesus war schon auch manchmal so ein bisschen, musste manchmal ein bisschen durchschnaufen, wenn er so dem Petrus seinen Enthusiasmus begegnet. Er sagt, Petrus, wenn du dir nicht von mir die Füße waschen lässt, dann hast du einfach keinen Anteil an meinem Königreich. Ja gut, also dann komm, dann wasch mich ganz, Jesus. Nee, Petrus, hat Jesus gesagt, es reicht, dass ich dir die Füße wasche. Lass es einfach geschehen. Und dann hat Jesus wieder die Fußwaschungssachen zur Seite gelegt und hat gesagt, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Ich wollte euch damit ein Beispiel geben. Wer der Größte unter euch sein will, der darf aller Diener sein. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben für euch alle. Und Jesus wollte ihnen damit sagen, ich habe hier ein Geschenk für euch, die Gnade des Dienens. Es ist ein Vorrecht, wenn wir Jesus dienen dürfen. War die Hauptberufung von Jesus Füße waschen? War das seine eigentliche Berufung? Ja und nein. Eigentlich war es seine Berufung, Kranke zu heilen, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Es war seine Berufung, sein Leben hinzugeben für die Menschen. Und trotzdem war er sich nicht zu schade. Er war der König aller Könige und er war sich nicht zu schade, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und ja, es ist ein Gnadengeschenk, dass wir dienen dürfen. Denn wenn wir aus Liebe zu Jesus dienen, wenn wir einander und anderen Menschen dienen, aus Liebe zu Jesus, dann ist es ein Vorrecht. Und dann dürfen wir die Freude erleben, eine unaussprechliche Freude, dass Gott auch in, dass Gottes Gegenwart zu uns kommt, gerade da, wo wir dienen. Manchmal ist es nicht einfach, so diesen ersten Schritt zu tun und sagen, okay, ich stehe auf Und ich bin bereit, diesen Dienst zu tun, auch wenn es nicht meine Berufung ist. Aber ich sehe, hier ist Not, hier braucht jemand Hilfe. Und ich stehe auf und gehe hin und bin bereit zu dienen. Aber wenn wir diesen Schritt tun und sagen, ja, ich bin bereit zu dienen und ich tue es aus Liebe zu Jesus, dann dürfen wir eine unaussprechliche Freude erleben. Dann dürfen wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben erleben. Wir können die Gegenwart Gottes erleben hier im Gottesdienst, wenn wir Gott anbeten. Aber ich sage dir, wenn du Himmelsluft schnuppern willst, wenn du die Freude des Himmels erleben willst, dann zieh diese Schürze des Dienens an und du wirst erleben, dass es ein Vorrecht ist, dienen zu dürfen. Warum? Jesus ist der König aller Könige, aber in der Zeit, wo auf der Erde gelebt hat, hat er sich ganz niedrig gemacht. Er ist ein Diener geworden und deshalb, wenn wir bereit sind zu dienen, dann kommt Gott mit seiner Gegenwart, weil das ein Platz ist, den er liebt und wo er einen besonderen Segen versprochen hat. Ja, aber in dem Moment hat es der Petrus noch nicht so ganz verstanden, aber später, ihr könnt es lesen in der Apostelgeschichte, Petrus wurde auch ein Diener und er hat diese Gnade des Dienens, dieses Geschenk angenommen und darin gelebt später. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen. Er wollte beten, mit seinem Vater im Himmel reden, weil er wusste, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe auf ihn zu. Und die Jünger, ja, die haben sich gedacht, okay, gehen wir noch in den Garten, aber irgendwann kommt jetzt dann mal endlich die Krönung von Jesus. Und sie haben geschlafen, während Jesus gebetet hat. Und auf einmal ist es ganz hell geworden in diesem Garten. Und Soldaten sind gekommen mit Fackeln und Schwertern und wollten Jesus gefangen nehmen. Und der Petrus und auch die anderen Jünger waren total schockiert. Die wussten, haben gar nicht kapiert, was das jetzt soll. Aber sie waren ja vorbereitet. Petrus hatte ein Schwert dabei und auch noch mindestens ein anderer Jünger, wahrscheinlich sogar noch mehr, hatten Schwerter dabei. Und Petrus hat sein Schwert rausgezogen und gesagt, okay, gut, dann gibt es jetzt halt noch ein Kämpfchen, auch gut. Wir kämpfen und die Feinde werden besiegt und dann ist Jesus der König. Und er hat sofort reingeschlagen und einem Knecht das Ohr abgehauen und hat eigentlich damit gerechnet, dass die anderen jetzt auch ihre Schwerter zücken und es einen Kampf gibt. Und was macht Jesus? Er sagt, Petrus, steck dein Schwert weg. Jetzt ist nicht die Zeit zu kämpfen. Das ist alles in Ordnung, so was hier passiert. Und er hat das Ohr von diesem Knecht, der Petrus abgehauen hat, er hat es aufgehoben und hat den Knecht geheilt und hat sich gefangen nehmen lassen, hat sich abführen lassen. Er hat vorher noch gesagt zum Petrus, ich könnte meinen Vater im Himmel bitten, er wird Tausende von Engeln schicken. Und der Petrus hat sich so gedacht, ja, tu's doch, wir brauchen doch jetzt hier die Engel. Aber Jesus hat es nicht getan, sondern er hat sich gefangen nehmen lassen. Und der Petrus war vollkommen verwirrt. Er hat gemerkt, hier läuft was total anders, als ich das erwartet habe. Er hat gemerkt, ich verliere hier total die Kontrolle. Ich dachte eigentlich, dass jetzt was ganz anderes passiert. Und jetzt wird Jesus gefangen genommen. Und eine Todesangst hat ihn gepackt, sich gedacht, ja, wenn jetzt alles anders läuft und Jesus wird gefangen genommen, am Ende werde ich auch noch gefangen genommen. Und er war total verwirrt, aber Petrus wäre nicht Petrus, wenn er nicht hinterhergeschlichen wäre mit einem anderen Jünger und geschaut hat, was passiert jetzt da mit Jesus, das musste er einfach wissen. Und er ist hinterhergegangen in den Hof des Hohen Priesters oder des Hohen Rates, ist er dort nachgelaufen und hat geschaut, okay, da saß Jesus an so einem Lagerfeuer und die Soldaten, die im Rum standen, haben ihn verspottet und ihn geschlagen und ihn übelst behandelt. Und der Petrus hat so aus der Entfernung geschaut und auf einmal stößt ihn jemand an und sagt, sag mal du gehörst doch auch zu dem Jesus da, oder? Und der Petrus voller Angst und schreit, nein, den kenne ich gar nicht. Und noch zweimal ist er angesprochen worden, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, ich habe dich doch gesehen. Und jedes Mal sagt, nein, also nee, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Und inzwischen war er Jesus etwas näher gekommen da in diesem Hof. Und nachdem Petrus das dritte Mal gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, hat er Hahn gekräht. Und Jesus dreht sich um und schaut den Petrus an und Petrus hat es wie ein Blitzschlag getroffen und er hat gemerkt, Mist, Hier ist was schiefgelaufen. Ich habe versagt. Ich habe total versagt. Wie konnte ich nur? Ich habe gesagt, dass ich Jesus nicht kenne. Und eigentlich bin ich doch einer der engsten Freunde von Jesus. Und ihm ist siedenteils eingefallen. Jesus hat mir das vorhergesagt. Er hat gesagt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Aber Petrus war so entsetzt und entrüstet, als Jesus das gesagt hat, dass er, Petrus, sein engster Freund, dass er ihn verleugnen wird. Petrus hat gesagt, niemals, Jesus, was denkst du von mir? Nie werde ich dich verleugnen. Im Gegenteil, ich werde für dich kämpfen. Ich werde für dich ins Gefängnis gehen. Ja, ich würde sogar mit dir sterben, wenn es nötig ist. Es dachte Petrus, dass er dazu bereit ist. Er hat es auch deswegen gedacht, weil er niemals damit gerechnet hat, dass das eintreffen könnte. Und jetzt hat er genau das getan, wo er gesagt hat, das werde ich niemals tun, ich werde dich niemals verleugnen. Genau das hat er jetzt getan. Und das, wo er gesagt hat, das werde ich tun, ich werde dich verteidigen, ich werde mit dir in den Tod gehen, da war er weit, weit, weit von entfernt. Und er war so schockiert auf einmal auch über sich selber, über sein Versagen. Und dann schaut Jesus ihn an, nicht vorwurfsvoll, sondern voller Liebe, traurig, aber voller Liebe. Und der Petrus hat sich umgedreht, ist gegangen und er hat geweint und geweint und geweint. Er war fix und fertig. Er hat gemerkt, alles läuft anders. Ich dachte, ich bin was, ich kann was. Und jetzt merke ich, ich kann gar nichts. Ich mache alles falsch. Ich habe hier alles versemmelt. Ich habe alles falsch gemacht, was man nur irgendwie falsch machen kann. Und Jesus ist dann weiter gequält und geschlagen worden. Er ist gekreuzigt worden. Er ist gestorben am Kreuz, ist in ein Grab gelegt worden. Und 3 Tage ist Jesus im Grab gelegen. Und das waren die 3 schlimmsten Tage für den Petrus. Er dachte sich, alles, es ist alles aus. Alles, was mit Jesus zu tun hat, das kann ich alles in die Tonne treten. Das kann ich alles vergessen, weil ich einfach so alles verbockt habe. Und nach 3 Tagen auf einmal kommen ein paar Frauen, die auch zu den Freunden von Jesus gehört haben und sagen, stellt euch vor, Jesus ist auferstanden und er lebt und er hat gesagt, geht und sagt es meinen Jüngern und Petrus, auch dir sollen wir das sagen. Was? Jesus denkt extra an mich? Jesus ist auferstanden, er lebt, stimmt, er hat mal was darüber gesprochen und er denkt extra an mich. Und der Petrus war noch so voller Staunen und Unglauben, kann das wirklich sein, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt? Und dann ist Jesus aber den Jüngern begegnet, er ist zu ihnen gekommen und hat ihnen gezeigt, hier, ich bin wirklich auferstanden, ich lebe, ich bin wieder da. Und er hat Petrus angeschaut und Petrus hat gemerkt, da ist kein Vorwurf, da ist keine Anklage, da ist kein... Aber irgendwie steht es trotzdem noch zwischen Jesus und mir. Er hat gewusst irgendwie, okay, Jesus ist auferstanden, er lebt, er nimmt mich wieder an, aber irgendwie steht es doch noch zwischen uns. Und dann eines Tages, nachdem Jesus auferstanden war, er war mal hier, mal dort, hat sich seinen Freunden gezeigt und dann eines Tages hat er sich mit den Jüngern getroffen am See Tiberias und er hat sich besonders Zeit genommen für den Petrus. Sehr wahrscheinlich waren die anderen Jüngern aber auch drumherum gesessen und auch dabei. Und Jesus hat ein ernstes Gespräch geführt mit dem Petrus. Aber warum hat er das vor den anderen Jüngern gemacht? Wollte er den Petrus bloßstellen? Nein, Jesus wollte Petrus nicht bloßstellen, sondern er hat ihm die Gnade der Wiederherstellung entgegengebracht. Er wollte nicht bloßstellen, sondern wiederherstellen. Und er hat sich hingesetzt und hat mit Petrus geredet und hat gesagt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Und Jesus hat ihn 3-mal gefragt, so wie der Petrus 3-mal gesagt hat, Jesus, ich kenne dich nicht, so hat Jesus ihn 3-mal gefragt, Petrus, liebst du mich wirklich und liebst du mich mehr als die anderen? Weil das hatte er ja eigentlich gesagt. Er hat gesagt, wenn alle dich verlassen, ja, der Johannes, der Markus und der Matthäus, das kann schon sein, dass die dich verlassen, aber ich niemals, Jesus. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und jetzt sagt Jesus, Petrus, liebst du mich wirklich mehr als die anderen? Und der Petrus, der hat kapituliert und hat gesagt, Jesus, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe, aber du weißt auch, ich kann es nicht wirklich von mir aus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht dir nachfolgen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche diese Gnade der Wiederherstellung. Ich brauche diese Gnade, die mein Leben verändert. Ich brauche diese Gnade, die mich dazu befähigt, das zu tun, was du von mir möchtest. Und Jesus hat ihn wieder neu berufen, hat gesagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er wollte damit sagen, Petrus, du darfst Menschen in die Gemeinschaft mit mir hineinführen, aber jetzt nicht mehr mit deinen eigenen Ideen und nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Gnade, die ich dir gebe. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren und dann kam der Tag der Pfingsten, wo Jesus den Heiligen Geist gesendet hat und die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und auch Petrus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann gab es da Leute, die konnten das nicht verstehen. Die haben gemerkt, irgendwas ist da passiert mit den Jüngern und die sprechen alle in anderen Sprachen und sie haben gespottet und gelacht über die Jünger, was da bei denen los ist, ob die vielleicht betrunken sind. Ja, wie hätte der alte Petrus reagiert? Er wäre aufgestanden und hätte sich ärgern und hätte ihnen mal ordentlich ihre Meinung gesagt, was sie hier, was das soll hier, die Jünger Jesu auslachen, verspotten. Aber der veränderte Petrus, der die Gnade Gottes erlebt hat und erfüllt war mit dem Heiligen Geist, er konnte sich hinstellen und konnte gnädig sein mit den anderen. Und er konnte ihnen die Gnade Gottes weitergeben. Er konnte ihnen sagen, hey Leute, wir sind nicht betrunken, alles gut. Wir sind nur erfüllt mit dem Heiligen Geist Gottes. Und auch ihr dürft diese Gnade Gottes annehmen. Und auch später noch können wir das sehen in der Apostelgeschichte, wie Petrus gelernt hat, nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus der Gnade Gottes zu leben. Zum Beispiel einmal, da war er dann im Gefängnis und er war eigentlich zu Unrecht im Gefängnis, weil er über Jesus geredet hat. Und der alte Petrus, der wäre wahrscheinlich die ganze Nacht in dem Käfig hin und her getigert und gedacht, was soll das, diese Ungerechtigkeit, warum bin ich hier im Gefängnis? Das ist einfach nicht richtig, wie komme ich hier wieder raus? Aber der durch die Gnade Gottes veränderte Petrus, er konnte im tiefsten Frieden schlafen. Sicher hat er auch gebetet und mit Gott drüber geredet, bevor er sich hingelegt hat. Aber er konnte es loslassen und sagen, Gott, danke, ich weiß, mein Leben ist in deiner Hand. Er hat diese Gnade des vollkommenen Vertrauens auf Gottes Handeln annehmen können. Und er hat sich hingelegt und hat so tief und fest geschlafen, dass Gott, als er einen Engel zu ihm geschickt hat, Gott hat einen Engel zu ihm in seine Gefängniszelle geschickt und selbst der Engel hatte Mühe, den Petrus zu wecken. Er musste ihn richtig in die Seite stoßen. Also ich weiß nicht, man stellt sich vielleicht so vor, also wenn Engel kommt, dann bin ich aber hellwach. Aber Petrus war so in vollkommenen Frieden Gottes, dass selbst der Engel ihn nicht aus der Ruhe bringen konnte und ihn anstoßen muss, sagen, Petrus, wach auf. Und dann erst ist er aufgewacht und oh, okay, und der Engel hat ihn dann rausführen können aus der Gefängniszelle. Ja, und so hat der Petrus das erlebt, dass Gottes Gnade ihn vollkommen überwältigt hat, dass Gottes Gnade sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt hat und verändert hat. Und Gottes Gnade ist auch heute für dich da, egal an welchem Punkt deines Lebens du stehst. Ob du vielleicht sagst, ich habe das noch nie gemacht, die Gnade Gottes angenommen, ist die Gnade Gottes heute für dich da. Und du darfst dieses Geschenk der Gnade, der Errettung annehmen. Oder wenn du sagst, okay, ich kann mich da in einigen Punkten in dem Leben von Petrus, da kann ich mich wiederfinden. Sowas habe ich auch schon erlebt oder so ging es mir auch schon. Und ich merke, ich brauche Veränderung. Dann darfst du auch diese Gnade, welche Gnade auch immer es ist, du darfst sie annehmen. Die Gnade zur Veränderung, die Gnade der Befähigung, mit Gott zu leben. Du vielleicht sagst, Mensch, ich merke, ich mache doch manchmal Dinge aus mir selber heraus oder da hat sich so ein winzig kleines Körnchen Stolz in mein Herz reingeschlichen, dass ich mir so denke, oh ja, ich habe die Erkenntnis, aber die anderen da unten, die, ja, da fehlt aber noch, ist noch viel Luft nach oben. Und du merkst vielleicht gar nicht, wie sich da was eingeschlichen hat und du nicht mehr vollkommen aus dieser Gnade Gottes lebst. Und, oder du merkst, okay, ich brauche diese Gnade des Dienens, dass ich mich nicht über die anderen stelle, sondern dass ich wie Jesus mich unter die anderen stelle und die anderen hochhebe, anstatt sie fertig zu machen. Welche Gnade es auch immer es ist, oder du merkst, du brauchst diese Gnade der Wiederherstellung. Sie ist heute für dich da. Und ja, wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben in unserem Leben, dann befähigt uns Gott auch gnädig mit anderen umzugehen. Und wir dürfen gerade heute dieses Geschenk der Gnade Gottes ganz neu annehmen oder auch zum ersten Mal annehmen. Und wir wollen uns jetzt einfach auch eine Zeit dafür nehmen, Gott zu antworten und ihm das zu sagen, ja, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du gekommen bist aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit, dass du ein Diener geworden bist, dass du dein Leben hingegeben hast, damit diese Gnade für mich freigesetzt ist, die Gnade der Errettung, die Gnade der zur Veränderung. Und wenn du das gerne annehmen möchtest, dieses Geschenk Gottes, und Gott deine Antwort geben möchtest, dann darfst du jetzt auch als Zeichen dafür, dass du die Gnade Gottes annehmen möchtest, darfst du aufstehen und deine Hände ausstrecken und sagen, ja, Jesus, danke für dein Geschenk der Gnade. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ja, und Jesus, er ist hier, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Und er bietet dir dieses Geschenk der Gnade an. Und dieses Geschenk der Gnade ist für jeden. Es gibt niemanden, der da ausgeschlossen ist. Auch wenn du sagst, ich habe das alles noch gar nicht so richtig verstanden. Es ist egal, es geht nicht ums Verstehen in erster Linie. Es geht darum, dass wir unsere Herzen öffnen und sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich merke, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich möchte hineinkommen in diese Gemeinschaft mit dir. Ich möchte leben in der Gemeinschaft mit dir. Dann darfst du einfach das Jesus so sagen mit deinen eigenen Worten. Sagen, Jesus, ich möchte deine Gnade annehmen, die Gnade der Errettung. Jesus hat diesen Preis bezahlt, dass du Vergebung der Sünden, dass du Erlösung, dass du Errettung, dass du ewiges Leben von ihm annehmen darfst. Es ist sein Geschenk. Er bietet es dir an, darfst einfach sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme dieses Geschenk deiner Gnade, der Errettung. Ich nehme dieses Geschenk an. Komm du in mein Herz und in mein Leben und verändere mich. Danke, Jesus, dass du das tust. Und wenn du merkst, ja, ich habe schon diese Gnade, aber ich brauche noch mehr, dann darfst du auch kommen und sagen, Jesus, ich nehme es an, dein Geschenk der Gnade. Ich merke, ich brauche dich. Ich bin so abhängig von dir. Ich brauche deine Gnade, um in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Brauche ich deine Gnade. Ich kann es nicht aus mir selber heraus tun. Danke, Jesus, dass du in mir lebst. Und ich möchte in diesem Bewusstsein deiner Gnade leben, jeden Tag. Ich möchte aus deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, jeden Tag. Wenn du sagst, ich fühle mich so schwach, ich fühle mich so kraftlos, ich weiß oft nicht, was ich tun soll, es ist Gnade da für dich. Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und meine Gnade ist genug. Komm und nimm aus meiner Fülle jeden Tag, es ist genug Gnade da. Du darfst wachsen in der Gnade Gottes. Du darfst darin zunehmen, in der Gnade Gottes zu leben. Und es ist ein Leben der Freude und der Freiheit. in der abhängig zu sein von der Gnade Gottes. Es hört sich wie ein Widerspruch vielleicht an. Die abhängig sein ist doch eigentlich nicht Freiheit. Doch, abhängig zu sein von der Gnade Gottes ist die größte Freiheit, die wir erleben können. Wir brauchen nicht mehr selber kämpfen. Wir brauchen uns nicht mehr selber abmühen. Wir dürfen frei sein und die Gnade Gottes empfangen, Gottes Willen zu tun. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, das auch ein Gebet ist. Und wer möchte, darf auch nach vorne kommen. Ihr dürft hier nach vorne zum Kreuz kommen. Denn das Kreuz ist der Ort, wo Jesus uns seine Gnade freigesetzt hat. Und dieses Lied ist ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, ich komme, so wie ich bin. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich komme hier an dein Kreuz, Jesus, und ich gebe mich dir ganz hin. Ich brauche deine Gnade. Ich möchte deine Gnade empfangen und es lernen, in deiner Gnade zu leben, jeden Tag.
Welch ein Ort. möchte dich heute ermutigen, vom Kreuz zu kommen, weil das ist der Ort, wo seine Gnade fließt, wie ein Strom. Sein Erbarmen fließt. Und er möchte heute Gnade uns schenken, sein Erbarmen. Das ist sein Kreuz, der richtige Ort, da wo sein Blut geflossen ist und uns reinwaschen will. Und ich heute möchte auch die Herzen, die Leute heute ermutigen, die vielleicht die Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber noch nicht ganz geschafft haben, sich ganz hinzugeben. Jesus eingeladen haben, aber noch nach seiner Vorstellung gelebt haben und vielleicht zugelassen haben, dass Wut, Enttäuschungen, Neid, Krankheit, Sorgen, Zweifel, Überwindung im Leben genommen haben. Wir können heute nach vorne kommen, uns umknien und Gott sagen, bitte verzeih mich, Herr, verzeih mich, wenn ich das zugelassen habe. Verzeih mich, Herr, wenn ich nach meiner Vorstellung gelebt habe. Verzeih mich, vielleicht, wenn ich auch enttäuscht war, warum das alles nicht so gelaufen ist, so wie ich mich vorgestellt habe. Weil ich mich nicht ganz dich hingegeben habe. Du hast einen Plan für mich und ich möchte ganz nach deinem Wille leben. Ich möchte mich ganz hingeben, Herr, in deine Hände, Herr. Verzeih mir, Herr. Seine Gnade will uns mit seiner Gnade beschenken. Halleluja, Santo. Du kannst nach vorne kommen. Pastor wird für euch beten. Werden wir nochmal singen.
Thank you.